Herbst 2016 unterzeichneten Vertreter der FARC-EP und der kolumbianischen Regierung ein Friedensabkommen. Damit findet wohl einer der blutigsten Konflikte der letzten Jahrzehnte sein Ende. Im Folgenden geht unser Kollege Volker auf den historischen Kontext des Konfliktes ein. Außerdem beantwortet der Journalist Jan Ronahi die Frage nach dem Inhalt des ersten Friedensabkommens.
Die Geschichte Kolumbiens ist eine Geschichte des Krieges. In Kolumbien gedeiht seit mehr als einem halben Jahrhundert ein bewaffneter Konflikt. Dieser Konflikt forderte bereits Hunderttausende Todesopfer. Hauptakteure dabei sind Drogenkartelle, Regierungen, Armeen, Polizeien, Guerilla-Einheiten und Paramilitärs. In den letzten Jahrzehnten rückte der Konflikt immer wieder ins Rampenlicht des internationalen Diskurses. Doch die Wurzeln dieses Konflikts reichen noch sehr viel weiter zurück. Bereits der Beginn der Kolonialisierung Anfang des 16. Jahrhunderts markierte den Startpunkt dieser Ära der Gewalt in Kolumbien. Blutige Unterdrückung und Ausbeutung der Indigenen und Schwarzen durch die spanischen Kolonialherren standen an der Tagesordnung. Es dauerte ganze 3 Jahrhunderte, bis das Joch der spanischen Kolonialherrschaft abgeschüttelt werden konnte. El Libertador, der Befreier Simón Bolívar, avancierte in dieser Zeit zum Helden für große Teile Lateinamerikas. Er war auch der erste Präsident des unabhängigen Großkolumbiens. Diese Zeit markiert einen wichtigen Wendepunkt in der Geschichte Kolumbiens. Und doch konnte die Hauptfrage, in der sich das Land spaltete, auch durch die Unabhängigkeit nicht gelöst werden. Immer noch gab es sogenannte Terratenientes, also Großgrundbesitzer, und eben eine riesige Masse von landlosen Bauern und Bäuerinnen. Die Landfrage war seit jeher elementar in der kolumbianischen Politik und spielt noch immer eine zentrale Rolle im Konflikt. Trotz der Unabhängigkeit blieb der Hauptwiderspruch der Landfrage also weiterhin bestehen. Dies bot in der Folgezeit auch den Nährboden für den heftigen Konflikt zwischen Liberalen und Konservativen. Auf der einen Seite die liberale bürgerliche Fraktion, die einen föderalen Bundesstaat anstrebte. Und auf der anderen eben die konservativen Großgrundbesitzer, die einen starken Zentralstaat befürworteten. Durchsetzen konnten sich zuerst die Liberalen mit den Vereinigten Staaten von Kolumbien nach einem Bürgerkrieg 1863. Die Vereinigten Staaten hielten sich knapp 20 Jahre. Dann trat an deren Stelle die Republik Kolumbiens. Die Spannungen zwischen den Liberalen und Konservativen entluden sich ein weiteres Mal beim Zweiten Bürgerkrieg um die Jahrhundertwende. Im sogenannten Krieg der 1000 Tage verloren über 100.000 Menschen ihr Leben. Die Großgrundbesitzer eigneten sich gewaltsam Kleinbauernland an und behaupteten ihre Macht. Die konservative Regierung verunmöglichte eine politische Partizipation und etablierte einen sehr repressiven Staatsapparat. So wurde seit jeher jeder Streik oder Aufstand blutig niedergeschlagen. Das wohl prominenteste Beispiel hierfür ist das Massacre de las Bananeras. 1928 wagten die Plantagenarbeiter und Arbeiterinnen des US-amerikanischen Multis United Fruit Company in Ciénaga einen Streik. Der Streik wurde nach wenigen Wochen mit Hilfe der Armee auf Geheiß des US-Außenministeriums niedergeschlagen. Dabei ließen tausende Plantagenarbeiter und Arbeiterinnen ihr Leben. Bereits 20 Jahre später entzündete sich der nächste Bürgerkrieg in Kolumbien, genannt La Violencia, die Gewalt. Wieder sind die Konfliktparteien Konservative und Liberale. In den 10 Jahren Bürgerkrieg verloren mehrere hunderttausend Kolumbianer und Kolumbianerinnen ihr Leben. Die Kommunistische Partei Kolumbiens gründete mit losen, radikalen Bauern und Bäuerinnen aus diesem Bürgerkrieg heraus die unabhängigen Republiken. Diese unabhängigen Republiken wiederum hatten ihre Kampfgruppen. Einige dieser Kampfgruppen gaben sich den Namen Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens, heute besser bekannt als FARC. Offiziell gegründet wurden die heutigen FARC dann 1966 als militärischer Arm der Kommunistischen Partei Kolumbiens. Hier beginnt nach bürgerlicher Geschichtsschreibung der bewaffnete Konflikt in Kolumbien. Um diesen Konflikt zu verstehen, muss man aber die Vorgeschichte genau betrachten. So war Kolumbien schon immer ein stark gespaltenes Land. Auf der einen Seite die wenig wohlhabenden Großgrundbesitzer und Besitzerinnen und auf der anderen Seite die Masse der landlosen Bauern und Bäuerinnen. Der Konflikt ist also als soziale Frage zu verstehen. Die FARC-EP vertreten als marxistische Bauerngerilla die Interessen der landlosen Bauernschaft gegenüber der herrschenden Klasse. Und genau das verschaffte ihrem stark landwirtschaftlich geprägten Kolumbien eine so große Popularität. Im weiteren Verlauf der Geschichte hat sich der Konflikt stets weiter verschärft. Es bildeten sich immer mehr rechtsterroristische Todesschwadronen. Diese sind verantwortlich für unzählige Massaker, machten Jagd auf Guerilleros und Guerilleras und terrorisierten die Zivilbevölkerung. Teilweise unterstützt, aber immer geduldet von der kolumbianischen und der US-Regierung. Der Paramilitarismus kostete Tausenden das Leben. Der Plan Colombia ist ein gemeinsames Programm der kolumbianischen und der US-Regierung. Unter dem Deckmantel der Drogenbekämpfung raubte er Tausenden die Existenzgrundlage. Es wurden flächendeckend Pestizide versprüht. Diese vernichteten nicht nur Coca, sondern auch alle möglichen anderen Plantagen. Nicht umsonst ist Kolumbien das Land mit den meisten Binnenvertriebenen, nämlich über 6 Millionen. Häufig werden auch den FARC schmutzige Praktiken vorgeworfen. So zum Beispiel das Einsetzen von Kindersoldaten, Entführungen und natürlich die Verstrickungen ins Drogengeschäft. Die FARC räumten den Einsatz von Kindersoldaten zwischen 14 und 18 Jahren ein. Doch kam es in der Regel nicht zu Zwangsrekrutierungen. Die FARC haben einen sehr hohen Rückhalt in der Landbevölkerung. So ist es nicht verwunderlich, wenn sich Jugendliche dazu entscheiden, bei den FARC zu kämpfen. Zumal häufig schon Freunde und Verwandte dabei sind. Es ist wohl auch unabstreitbar, dass die FARC ins Drogengeschäft verwickelt sind. Das ist aber bei so ziemlich jedem politischen Akteur in Kolumbien der Fall. Bei den Paramilitärs ist das so und bei der Polizei und der Regierung auch. Außerdem ist der Koka-Anbau für große Teile der Bauernschaft die einzige Einnahmequelle. Es wäre also für eine Bauerngerilla nicht ratsam, den Koka-Anbau zu unterbinden. Klar ist, so ziemlich alle Parteien arbeiteten in diesem schmutzigen Krieg auch mit schmutzigen Kriegsmitteln. Und so drehte sich die Spirale der Gewalt weiter und weiter. Immer mehr Todesopfer, immer mehr Verbrechen, immer mehr Gewalt. In den letzten 50 Jahren gab es daher immer wieder Friedensbemühungen. Bis dann 2016 ein endgültiges Friedensabkommen unterschrieben wurde. Genaueres dazu wird uns jetzt Jan Ronahi erklären. Jan arbeitet als freier Journalist unter anderem für das Lower Class Magazine und die Junge Welt. Er berichtet regelmäßig über den kolumbianischen Friedensprozess. Jan war zuletzt im Sommer 2016 in Kolumbien. Ja, seit 2012 verhandeln die FARC ja mit der Regierung, mit der kolumbianischen, um einen etwaigen Friedensvertrag. Kannst du vielleicht nochmal kurz den Inhalt des ersten Friedensabkommens skizzieren?
Ja, also im Prinzip ging das erste Friedensabkommen um verschiedene Punkte, die halt vorher strittig waren. Deshalb wurde ja so lang verhandelt. Das ist einmal eben eine mögliche Amnestie und Sonderjustiz. Weil das ist klar, wenn halt sozusagen eine Guerilla ihre Waffen abgibt, dann möchte sie Garantien haben, dass diese, dass sozusagen nicht zu Vergeltungsmaßnahmen kommt und so weiter. Und da wurde eben im ersten Friedensvertrag eine Sondergerichtsbarkeit ausgehandelt. Die wurde jetzt auch nochmal bestätigt, aber halt in einer anderen Form. Ne? So, da ging es im Prinzip darum, dass der kolumbianische Staat halt anerkannt hat, dass er keine neutrale Institution, sondern eben auch Teil des Konflikts ist. Dementsprechend gab es im ersten Friedensvertrag quasi die Regelung, dass diese Sondergerichte mit internationalen Menschenrechtsrichtern besetzt werden. Ein zweiter großer Punkt war die Landfrage natürlich, also in Kolumbien traditionell einer der Konflikte, weil ein relativ großer Teil des Landbesitzes konzentriert ist auf wenige Großgrundbesitzer und dadurch eine extreme Armut sozusagen auf dem Land herrscht. Das war vor allem ein Anliegen der Guerilla. Die haben da in so einem 100-Punkte-Katalog für die Verhandlungen in Havanna quasi so ein Programm ausgearbeitet. Und da wurde sich im Friedensvertrag im Prinzip auf eine sozial nachhaltige Landentwicklung geeinigt. Das heißt auch auf so eine Art von Recht auf Entschädigung durch Enteignungen, die stattgefunden haben. Oder halt über so einen Landfonds sollte das Ganze dann laufen. So, dann ging es natürlich um Demokratisierung und Beteiligung der sozialen Bewegungen. Also zum Beispiel betraf das eben Frauenrechte, LGBTI-Rechte und so weiter. Also die eben von der Guerilla auch hauptsächlich eingebracht wurden, aber auch Rechte für Indigenas und die Nachkommen der afrikanischen Sklaven, die ja durchaus eine relativ hohe Präsenz haben in einigen Teilen des Landes. Und dann zuletzt eben Garantien für die Guerilla, dass die sich eben in eine legale politische Kraft verwandeln kann, ohne eben wieder von Massakern betroffen zu sein, so wie das bei den letzten Friedensprozessen in den 80er und 90er Jahren eben war. Dort wurden damals die legalen Organisationen der Guerilla quasi von staatlichen Todesschwadronen förmlich hingerichtet. Da gab es mehrere tausend Tote und da wollte die Guerilla natürlich quasi Garantien dafür haben, dass das nicht nochmal passiert. Die Folge davon ist, dass es jetzt eben landesweit diese Transmissionszonen sozusagen gibt, wo die Guerilla sich einfindet und wo quasi der Staat dafür garantiert, dass keine paramilitärischen Truppen diesen Camps nahe kommen. Das war quasi der erste Friedensvertrag.
Dieser erste Vertrag wurde dann ja durch ein Referendum im Oktober 2016 knapp abgelehnt. Warum dieses Nein zum Frieden? Wie konnte es dazu kommen?
Naja, also das Problem ist natürlich grundsätzlich, dass Kolumbien ein Land ist, was seit sehr, sehr langer Zeit in einem Kriegszustand ist. Ich hänge der These an, so die einige Historiker im Land haben, dass das Land eigentlich seitdem es existiert in einem anhaltenden Krisen- und Kriegszustand ist. Das heißt nicht nur diese 50 Jahre sozusagen da in Betracht zu ziehen sind, also seit dem Konflikt mit den FARC, sondern eben eigentlich seit 200 Jahren, seitdem das Land sich gegründet hat und der Konflikt zwischen der liberalen und konservativen Partei losging. Das heißt, also ich gehe davon aus, dass Kolumbien beispielsweise nie eine funktionierende demokratische Gesellschaft hatte, ja, und dass bis heute eigentlich eine kleine Oligarchie, also Familienzusammenhänge sozusagen, dieses Land von oben und über die politischen Parteien regiert. Das heißt, es ist kein sonderlich partizipatives Land und es hat sich auch nie wirklich das Bewusstsein bei der Bevölkerung etablieren können, das Land, das kann ich irgendwie mitgestalten und so, ja. Dementsprechend hat man eine sehr hohe, ja, Politikverdrossenheit kann man eigentlich nicht sagen, sondern einfach das Gefühl, okay, ich kann in dieser Struktur sowieso nichts mitbestimmen, so, deshalb beteilige ich mich einfach nicht an diesen Wahlen und so weiter, weil eh immer dieselben Familienmitglieder oder selben Clan-Zusammenhänge da wieder in die leitenden Positionen gewählt werden, ja. Das ist einmal natürlich so ein Gefühl, was sehr, sehr verbreitet ist, aber dann natürlich auch dieses Gefühl einfach seit den letzten 20 Jahren, wenn ich mich klar positioniere und wenn ich mich positiv zum Beispiel zu dem Frieden verhalte, dann setze ich mich der Gefahr aus, Opfer von paramilitärischen Angriffen zu werden. Denn was die letzten 20 Jahre der Fall war, war eben, dass Menschen, die sich öffentlich zum Beispiel zu Programmpunkten bekannt haben, die zum Beispiel auch von der Guerilla aufgeworfen wurden, das heißt zum Beispiel soziale Gerechtigkeit, eine Demokratisierung von staatlichen Strukturen und so weiter, dass die eben regelmäßig hingerichtet wurden von parastaatlichen Todeskommandos. Und dieses Damoklesschwert hängt eben natürlich über jedem, der sich positiv zum Friedensprozess verhält. Das merken wir jetzt auch gerade wieder durch die Massaker an den sozialen Aktivisten, die gerade wieder zunehmen. Also das ist natürlich eine Atmosphäre, in der es ist unglaublich schwierig, sich politisch zu positionieren, ne? Und da kommt dann erschwerend dann quasi noch hinzu, dass die Guerilla traditionell und damit auch das Friedenslager traditionell halt auf dem Land verankert ist und in den Städten sozusagen, ich sag mal, ein Medienapparat oder ein Politikapparat herrscht, der im Prinzip eine neoliberale autoritäre Agenda, am Westen orientierte Agenda, ja, quasi runterspult und die Leute damit eben seit über 40 Jahren beschallt, ne? Das heißt, der Ausgangspunkt für die Guerilla und auch für die Ja-Kampagne, also Ja für den Frieden, war denkbar schlecht in einigen Teilen des Landes, wo eben die, ja, ich sag mal, Oligarchie oder die, die eben für Nein votiert haben, traditionell ihre Hochburgen haben.
Ende letzten Jahres wurde dann ja ein zweiter Friedensvertrag ausgehandelt. Worin genau unterschied sich dieser zum ersten?
Also im Prinzip war das eben das Problem nach dem Nein, dass der Präsident Santos, der ja damit mit diesem Referendum quasi im Prinzip eine Art von nachhaltiger Legitimation für seine Verhandlungen mit der FARC wollte, das ging quasi ein bisschen schief, ja, weil im Prinzip war das nicht konstitutionell notwendig, dieses Referendum abzuhalten, um diesen Friedensvertrag abzuschließen, ja, sondern es war eben so, dass er sich davon erhofft hat, dass das ihm quasi nochmal den Rücken stärkt, und das hat sich dann ja sozusagen in das Gegenteil verkehrt und er kam in die Verlegenheit, jetzt tatsächlich dieses Nein-Lager um den ehemaligen Präsidenten Alvaro Uribe in die Verhandlungen einbeziehen zu müssen. Und das hat er eben so gemacht, dass er gesagt hat, okay, ich verhandle mit den FARC einen neuen Vertrag und tu den quasi den Rechten nochmal vorlegen zum Redigieren. So, das ist dann auch genauso passiert. Das heißt, es gab Nachverhandlungen mit der FARC und dort fielen auch schon relativ viele Punkte oder wurden quasi redigiert. Und dann hat das die radikale Rechte um Uribe quasi auch nochmal vorgelegt bekommen. Und die Änderungen sind halt mitunter ziemlich stark jetzt, ne? Also die im zweiten Friedensvertrag aufgetaucht sind.
Und du hast es ja vorhin schon kurz angeschnitten, es waren ja nicht die ersten Friedensbemühungen in diesem Konflikt in Kolumbien. Kannst du kurz nochmal so ein bisschen erzählen, wie das damals in den 80er und 90er Jahren war mit den Friedensprozessen dort?
Die 80er und 90er Jahre waren ein komplett anderer Zeitabschnitt, was Kolumbien betraf, weil also derzeit hat man ja quasi, also Kolumbien hat immer eine sehr stark traditionelle Abhängigkeit von den USA gehabt. Also die USA haben da immer eine sehr große Rolle gespielt, auch mit ihren jeweiligen wirtschaftlichen Interessen und geopolitischen Interessen. Und die USA haben relativ lange eine Zero-Tolerance-Politik gefahren in Kolumbien. Das heißt, es gab dann so diesen War on Drugs sozusagen, also der in den 90er Jahren ausgerufen wurde. Vorher gab es quasi diese antikommunistische Politik, klar, wegen der Blockkonfrontation und so weiter. Das heißt, und diese zwei, ich sag mal, außenpolitischen Richtlinien für Kolumbien haben sich immer auch gleichzeitig gegen die Guerilla gerichtet. Das heißt, es gab dann ab den Ende der 90er Jahren zum Beispiel diesen Plan Colombia, wo halt Kolumbien ganz, ganz gezielt Milliarden von Euro im Prinzip am Ende bekommen hat, um eben seinen Militärapparat aufzurüsten und gegen die Guerilla vorzugehen. Also das heißt, in dem Kontext muss man das so ein klein bisschen sehen und die Haltung der USA hat sich eben geändert. Also heute sagt die USA beispielsweise, ein Frieden mit der Guerilla ist erstrebenswert, um sozusagen die Wirtschaft des Landes aufbauen zu können, also die Aufstandsgebiete zu befrieden. Das heißt, also man hatte quasi eine Zero-Tolerance-Politik im Prinzip im Hintergrund seitens der Regierung in den 80er und 90er Jahren und auf der anderen Seite eine Guerilla, die eben noch immens stark war, also die sozusagen A, eine politische Repräsentation noch hatte in Form von legalen Vorfeldstrukturen, auch in den Städten damals, und B, auch noch eine gewisse politische und historische Legitimität aufweisen konnte. Das ist also sich quasi in der Offensive befand. So, und deshalb sind die eben auch beide im Prinzip gescheitert, weil da beide Seiten eigentlich kein nachhaltiges Interesse dran hatten, dass diese Friedensverhandlungen gewinnen oder dass die sich umsetzen sozusagen, ja. So, und in den 80ern und 90ern kam eben erschwerend hinzu, dass der Staatsapparat eben ja immer wieder angefangen hat, quasi staatliche Todesschwadrone gegen die den legalen Arm der Guerilla einzusetzen. Das heißt also, in einer Atmosphäre, in der sowieso der Willen nicht sonderlich groß war, einen Friedensvertrag umzusetzen und halt ein sehr starkes gegenseitiges Misstrauen herrschte, hat der Staat sozusagen auch noch das Ganze befeuert, indem er sozusagen den legalen Arm der Guerilla, der hieß damals Union Patriotica, förmlich ausgelöscht hat. Also das war der Prinzip im Prinzip in den 80er Jahren, das, was dann passiert ist. Da wurden quasi 3.000 bis 4.000 Menschen quasi von staatlichen Todesschwadronen umgebracht. Das heißt, das ist eine enorme Zahl und das hat natürlich auch sehr, sehr lange Zeit bis weiten hinein in die 90er und 0er Jahre jegliches Vertrauen für Friedensverhandlungen halt natürlich erschüttert. Heute ist der Ausgangspunkt halt eine komplett andere Situation. Also die Guerilla hat im Prinzip Ende der Nullerjahre sehr, sehr viele ihrer höchsten Kommandantes halt verloren. Also da ist einmal Manuel Marulanda gestorben, das ist quasi der Gründer der FARC, ja, also der ist noch in einer ganz anderen Zeit groß geworden und hat quasi die Vorläuferorganisationen der FARC, die ihren Ursprung quasi in einem Bürgerkrieg davor, der La Violencia haben, hat der gegründet und der ist 2008 gestorben. Dann eine ganze Reihe an populären Führern der Guerilla danach, die wurden quasi vom Staat umgebracht. Und die Guerilla ist eben durch diesen Paramilitarismus, den der Staat halt quasi forciert hat, eben auch zunehmend in die Defensive geraten. Das heißt, heute hat man auf der Regierungsseite auf der einen Seite den Willen, den Frieden herbeizuführen, einfach aus ökonomischen Gründen und weil der politische Partner, nämlich die USA, das quasi favorisieren auf der einen Seite und auf der anderen Seite seitens der Guerilla eine Strategie entwickelt, wo man merkt, dass man sich politisch isoliert hat und dass man da rauskommen muss und quasi den Kampfmodus wechseln muss, weg vom rein militärischen Kampf hin eben zu einem politischen Kampf.
Und wie hoch schätzt du trotz der Sicherheiten, die ja auch vertraglich festgelegt sind, weiterhin die Gefahr des Paramilitarismus für die Mitglieder der FARC und auch für die zivile Landbevölkerung ein?
Also die Gefahr ist nach wie vor groß, ne? Also ich meine, es kommen nach wie vor Meldungen aus Kolumbien von den Basisaktivisten, dass halt im Prinzip alle 3 Tage ein sozialer Aktivist ermordet wird. Das passiert in der Regel in den ländlichen Gemeinden, also da, wo der Paramilitarismus besonders präsent ist. Also im Prinzip, wenn man sich allein die Zahlen von Marcha Patriotica anguckt, das ist im Prinzip sowas wie, also so eine soziale Sammlungsbewegung, linke Sammlungsbewegung, in der viele soziale Aktivisten aktiv sind. Also die beklagen seit dem Beginn der Friedensverhandlungen 2012 alleine diese Organisation 150 Tote, ne? Und das ist halt quasi eine Zahl, die ist enorm groß. Also man stelle sich vor, man wäre hier eine Basisorganisation und 150 Mitglieder würden quasi von jetzt auf nachher umgebracht werden über mehrere Jahre. Das ist halt ein Druck, unter dem stehen die sozialen Bewegungen ganz massiv, ja? Und auf der anderen Seite finden halt eben auch schon in Gebieten, in denen eben jetzt bewaffnete Auseinandersetzungen losgehen, weil die FARC sich zurückgezogen hat in die Transmissionszonen, ne? Dass da eben sozusagen jetzt eben Konflikte ausbrechen. Ne? Zum einen zwischen der Guerilla, die übrig bleibt, nämlich die ELN, also die Nationale Befreiungsarmee, die jetzt natürlich versucht, ihre Stellungen auszubauen auf der einen Seite, und die paramilitärischen Gruppen, die noch in der relevanten Stärke existieren, auf der anderen Seite. Und da werden auch schon wieder Leute vertrieben. Also das betrifft dann die Landbevölkerung ganz unmittelbar. Die müssen quasi, die werden gezwungen, ihr Land zu verlassen und müssen sich dann in den Städten ansiedeln, was eine große soziale Katastrophe ist, weil die Städte das gar nicht infrastrukturell auffangen können. Also da bilden sich ganze Armendistrikte, insbesondere um Bogota, wo die Menschen dann unter ärmlichsten Bedingungen existieren müssen, weil sie ihrer Lebensgrundlage beraubt sind.
Du hast es ja schon erwähnt mit diesen Transmissionszonen und so. Wie geht die Umsetzung des jetzigen Friedensvertrags denn so voran in Kolumbien?
Naja, also es gibt gibt natürlich immer noch viele Widerstände. Das liegt halt daran, dass die radikale Rechte um Uribe halt relativ einflussreich ist. Also ich meine, Uribe war während der gesamten Nullerjahre war er Präsident. Das heißt, der gesamte Staatsapparat ist im Prinzip mit seinen Günstlingen durchsetzt. Ja, also insbesondere auch die Armee und die Polizei, die traditionell dem rechten Flügel, ich sag mal, der Oligarchie immer relativ nahe stand. Das Problem ist eben, dass da viele Institutionen sich auch schlicht weigern, dem Friedenskurs von Santos zu folgen. Ne? Also da werden Widerstände aufgebaut, da wird versucht zu blockieren. Ja, teilweise, also man kann sicherlich sagen, dass ein Teil des Staates an diesen Morden beteiligt ist, über die wir gerade eben geredet haben. Das wäre keine Überraschung, weil das ist im Prinzip eigentlich öffentlich. Also dafür sind ganz, ganz viele ehemalige staatliche Abgeordnete und quasi Beamte inzwischen angeklagt, weil sie genau das in den Nullerjahren gemacht haben. Nämlich irgendwie Verbindungen zum Paramilitarismus unterhalten haben, Exekutionen angeordnet haben und so weiter. Also ich meine, im Prinzip ist der Ausgangspunkt seitens des kolumbianischen Staates widersprüchlich, denn auf der einen Seite möchte er Frieden schaffen oder der Flügel um Santos möchte Frieden schaffen, auf der anderen Seite werden die notwendigen Voraussetzungen dafür nicht erfüllt, nämlich zum Beispiel eine Demokratisierung des Staatsapparats. Ja, das heißt, dass diese Elemente, die sozusagen nämlich sich da etabliert haben und die eben ja im Prinzip also extrem mörderisch gegen jede Opposition vorgehen, dass die entfernt werden. Das ist bislang nicht passiert und die üben natürlich einen relativ großen Widerstand aus gegen diese Reformen und deshalb läuft das sehr, sehr schleppend voran. Ja, so, also viele Dinge, die vereinbart sind in den Friedensverträgen, werden nicht umgesetzt. Ja, also ein Beispiel jetzt, um nur eines zu nennen, wäre, dass die Coca-Bauern, die in Kolumbien, also wo es relativ viele Coca-Bauern gibt, weil Coca A, eine Kulturpflanze ist und B, weil das sozusagen relativ lange viel, viel rentabler war, als sich quasi unter einem Großgrundbesitzer zu verdingen, die haben letztens gestreikt und haben dagegen gestreikt, dass ihre Felder weiterhin verbrannt werden, weil diese Felder halt ihre Lebensgrundlage sind. Also das sind Kleinbauernfamilien und die leben schlicht und ergreifend einfach von dieser Pflanze und wenn die vernichtet werden, dann landen die in der Armut, also dann haben die nichts mehr. So, und das macht die Regierung aber weiterhin, obwohl in den Friedensverträgen festgelegt ist, dass die Regierung damit aufhört und den Bauern halt eine andere Perspektive, eine ökonomische Perspektive schafft, indem sie ihnen legale Substanzen oder legale Anbaumethoden sozusagen vorschlägt und sie dabei fördert, dass sie da ihren Anbau wechseln. Und das ist ein ganz gutes Beispiel, weil da dieser Streik, der wurde dann wieder blutig niedergeknüppelt von den ESMAD, also den Aufstandsbekämpfungseinheiten in Kolumbien. Da sieht man, also das ist alles noch nicht so in warmen Tüchern, was da irgendwie in diesen Friedensverträgen abgefasst ist. Da gibt es viele Widerstände, da gibt es immer noch extrem rückständige Elemente im Staatsapparat, die sich eigentlich nicht damit abfinden wollen, dass der Konflikt zu Ende ist.
Wenn die FARC jetzt tatsächlich komplett entwaffnet sind, welche Maßnahmen und welche Möglichkeiten bleiben dann noch den Bäuerinnen und Bauern irgendwie, um gegen den Paramilitarismus vorzugehen?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Der Grundausgangspunkt ist ja der, also man hat im Staatsapparat immer noch diese ganzen Leute, die auch Verbindungen zum Paramilitarismus unterhalten. Diese Leute sind gleichzeitig gegen den Friedensprozess. Ja, also das haben sie deutlich gemacht. Es gab diese relativ starke Nein-Kampagne und die hat sich ja tatsächlich im Referendum auch durchgesetzt. Das heißt, das ist eine politische Kraft. Das ist jetzt nicht, das sind ein paar Leute, die haben es nicht gerafft oder so, sondern das sind Leute, die sind organisiert. Und teilweise bewaffnen die Paramilitärs, teilweise unterstützen sie nur politisch. Also das ist unterschiedlich, wie die Unterstützung aussieht, aber auf jeden Fall decken sie den Paramilitarismus. Und wenn halt jetzt sozusagen Santos, er versucht eben so eine Art von Spagat. Er versucht auf der einen Seite irgendwie den neuen außenpolitischen Forderungen der USA und seiner Partner sozusagen und dem Teil des kolumbianischen Kapitals, das er quasi vertritt, gerecht zu werden und diesen Friedensprozess voranzubringen. Auf der anderen Seite hat er die Schwierigkeit, dass ihm die radikale Rechte im Nacken sitzt. Ja, und er muss quasi die ganze Zeit einen Spagat in beide Richtungen aufrechterhalten, um diesen Friedensprozess weiterzutreiben. Und das Problem ist, dabei bleiben viele Leute auf der Strecke und die Landbevölkerung zu schützen hat auf jeden Fall derzeit keine Priorität für die kolumbianische Regierung. Das sieht man zum Beispiel auch in La Guajira, also es ist ein Departement ganz im Norden des Landes. Dort herrscht einfach seit mehreren Jahren Hungersnot und die Leute sterben, weil die Regierung sich einfach im Prinzip nicht sonderlich um diese Region kümmert. Ja, in Choco, das ist auch eine Region im Norden, gab es kürzlich eine Massenproteste, weil die Leute gesagt haben, wir haben keine Elektrizitäts- und Wasserversorgung mehr. Also da sieht man, dass die Lage außerhalb der großen Städte sehr desaströs ist und das Schicksal der Leute hat da schlicht in diesem ganzen Prozess nicht wirklich eine Priorität für die Regierung.
Im Februar begannen jetzt ja auch Friedensgespräche mit der ELN, die zweitgrößte Guerilla Kolumbiens. Gibt es hier schon konkrete Ergebnisse? Weißt du da irgendwas?
Ja, also genau, die ELN hat sozusagen also Verhandlungen aufgenommen mit der Regierung. Das ist jetzt im Februar passiert. Davor gab es da also immer wieder Geheimgespräche und auch immer wieder Abbrüche. Also das Problem mit der ELN ist, dass die ELN sozusagen anders als die FARC nicht unbedingt auf einen Frieden hinaus will. Also das ist, denke ich mal, wichtig da herauszupointieren. Die ELN ist auch in eine Defensivsituation geraten. Aber anders als die FARC hat die ELN ihren Kopf nicht verloren. Also das heißt, die ganzen Führer, die traditionellen Führer sozusagen, die Hierarchie der Guerilla ist weiterhin intakt. So, und das ist ein großer Unterschied zu den FARC, die halt wirklich auf ganz vielen Ebenen in die Defensive geraten sind. Und die ELN ist darüber hinaus auch eine Guerilla schon immer gewesen, die sozusagen schon allein ideologisch unversöhnlicher gegenüber dem Staat stand. Also die ELN hat in den vergangenen Monaten zum Beispiel immer wieder Kommuniqués rausgegeben, in denen sie im Prinzip gesagt hat, der Staat, der bemüht sich nicht um einen Friedensprozess, weil der hat gar kein Interesse an einem Friedensprozess, weil sonst würde er zum Beispiel nicht die Aufstandsbekämpfungseinheiten gegen Streiks einsetzen. Sonst würde er sich an die Abmachungen mit den FARC halten, anstatt sie zu boykottieren. Sonst würde er den Paramilitarismus bekämpfen. Also diese Argumentationen kommen seitens der ELN immer wieder und deshalb ist dieser Friedensprozess auch wesentlich fragiler, sollte er beginnen, also zwischen den ELN und dem Staat. Und dazu kommt quasi noch, dass es zwischen den ELN und dem Staat, anders als bei den FARC, eben keinen Waffenstillstand gibt. Das heißt, man muss sich vorstellen, diese Friedensverhandlungen laufen in Ecuador, in Quito, und die Kampfhandlungen gehen quasi weiter, ja, also in Kolumbien. Das heißt, also dieser Friedensprozess ist sehr, sehr fragil. Die ELN hat letztens also sich zu einem Anschlag bekannt, der in Bogota passiert ist. Dort haben sie einen Anschlag auf die Aufstandsbekämpfungseinheiten verübt und haben das damit begründet, dass die Armee in ihren Gebieten quasi anfängt, gegen sie vorzugehen. Also da sieht man, das hat eine extreme Sprengkraft, so, weil beide Seiten sozusagen mit den militärischen Aktionen fortfahren. Man wird abwarten müssen, wie der Friedensprozess sich da entwickelt. Die Regierung und die ELN haben sich darauf geeinigt, dass der Hauptpunkt die Demokratisierung des Staatsapparats sein wird. Das heißt, die Einbindung der sozialen Bewegungen, sozialen Aktivisten und ja, ethnischen Minderheiten des Landes in den Friedensprozess. Das ist ein Punkt, der hat bei den FARC immer eine eher stiefmütterliche Rolle gespielt, denn den FARC war als Bauerngerilla quasi die Landfrage immer wichtiger. Deshalb, also da setzt die ELN allein schon eine ganz andere Programmatik auf den Tisch und eine Programmatik, die die Oligarchie des Landes natürlich gefährdet. Denn eine Demokratisierung heißt im Prinzip, einen Teil ihrer traditionellen Privilegien aufzugeben zugunsten einer breiteren Partizipation der Bevölkerung.
Dem kolumbianischen Präsident Santos wurde ja im Zuge dieser Friedensverhandlungen auch der Friedensnobelpreis verliehen. Was ja schon ein bisschen komisch anmutet, wenn man sich mit der Vergangenheit dieses Staatsoberhaupts auseinandersetzt. Zum Beispiel, da gab es ja, glaube ich, mal eine Bombardierung Ecuadors vor ein paar Jahren. Wie schätzt du das ein? War das verdient mit diesem Friedensnobelpreis?
Naja, also im Prinzip, der Friedensnobelpreis ist ja quasi zu einem Preis geworden, den irgendwie viele Menschen, die eine solche Vergangenheit aufweisen, inzwischen bekommen sozusagen. Auch Obama ist ja Friedensnobelpreisträger und der hat ja den Drohnenkrieg der USA in anderen Ländern forciert. Also das heißt, also grundsätzlich kann man natürlich erstmal die Frage stellen, also was bedeutet der Friedensnobelpreis heute? Aber wenn es jetzt sozusagen um die originäre Bedeutung des Preises geht, dann würde ich sagen, das ist in Kolumbien generell schwierig, denn also alle diese Akteure, die dort sozusagen aktiv sind, haben natürlich in der Vergangenheit aufgrund des Charakters des Konflikts, der natürlich höchst blutig war, waren beteiligt an massenhaften Menschenrechtsverletzungen, Völkerrechtsverletzungen und so weiter. Ja, also da müssen wir uns nichts vormachen, da waren alle Seiten, wenn auch zu sehr verschiedenen Teilen, muss man sagen, daran beteiligt. Denn also nach Studienergebnissen von sozialen Initiativen und Menschenrechtsgruppen in Kolumbien ist es schon relativ klar, dass der Paramilitarismus, also die Rechtsradikalen in Kolumbien, zum Beispiel verantwortlich sind für fast 60% der Massaker an der Zivilbevölkerung. Ne? Also das ist nicht die Guerilla sozusagen, die da besonders aggressiv aufgetreten ist. Die befinden sich nach diesen Zahlen so bei ungefähr 20%, sondern das ist ganz klar der Paramilitarismus, die Narcos, also die Drogenhändler und die Regierung, oder der Staat, die da vor allem gegen ihre eigene Zivilbevölkerung vorgegangen sind. Also diese Zahl muss man im Hinterkopf behalten, wenn man über historische Verantwortlichkeiten quasi spricht in diesem Konflikt. Um auf jeden Fall nochmal zu dem Friedensnobelpreis zurückzukehren, es ist eben so, dass alle Akteure, die dort beteiligt sind, im Prinzip an Menschenrechtsverletzungen beteiligt waren. Und Santos im Speziellen war natürlich Verteidigungsminister unter Alvaro Uribe, das heißt dem Präsidenten, der quasi für die massenhafte Vertreibung von Bauern von ihrem Land durch den Paramilitarismus verantwortlich war oder verantwortlich ist nach wie vor und hat in dem Zuge dessen halt auch viele, ja, ich sag mal, Verbrechen mitgetragen. Zum Beispiel den Falsos Positivos-Skandal, wo es darum ging, dass Santos damals eine Prämie ausgeschrieben hatte für die Tötung von Guerilleros und Guerilleras und einige Soldaten das quasi so genutzt haben, dass sie Zivilisten umgebracht haben und ihnen Guerilla-Uniformen angezogen haben. Also da reden wir auch von mehreren tausend Toten, die allein durch diese Maßnahme hervorgerufen wurden. Und da muss man doch in Frage stellen, also zumindest wenn man die ursprüngliche Bedeutung des Preises in Betracht zieht, ob der Präsident Santos da wirklich sozusagen ein guter Kandidat für war. Aber ich nehme auch an, dass eigentlich die Motivation der Verleihung dahinter stand, nach dem gescheiterten Referendum den Friedensprozess zu retten und dem Präsidenten quasi symbolisch nochmal eine internationale Rechtfertigung oder Legitimation zu verleihen, um den Friedensprozess fortzuführen.
Der kolumbianische Friedensprozess zwischen FARC und Regierung avancierte in letzter Zeit zu einem der Themen im weltpolitischen Diskurs. Das Gros der bürgerlichen Kräfte ist sich einig. Der Friedensprozess ist als großer Fortschritt zu bewerten. Die Rechten sind vordergründig gegen einen Frieden mit der Guerilla. Innerhalb der Linken wird das Thema kontrovers diskutiert. Einerseits ist ein Friedensschluss natürlich zu begrüßen, zumal den meisten klar ist, dass die FARC mit ihrer bisherigen Strategie wohl nicht mehr viel erreichen können. In 50 Jahren bewaffnetem Kampf gab es immer wieder Fort- und Rückschritte. Die Auslösung einer Revolution durch einen solchen Guerillakampf scheint dabei immer unwahrscheinlicher. Trotzdem bleiben viele Fragen offen. Wie eben im Interview gehört, greifen Paramilitärs und Regierungen weiterhin die zivile Landbevölkerung sowie politische Aktivistinnen und Aktivisten an. Auch die Sicherheit der entwaffneten FARC-Einheiten ist zwar vertraglich festgelegt, steht aber wohl doch auf wackeligen Beinen. Bereits jetzt werden Rufe aus den Reihen der FARC laut, die eine fehlende Umsetzung vertraglich festgelegter Standards monieren. Laut einem FARC-Kommuniqué ist in den Transmissionszonen oft weder für ausreichend Nahrungsmittel noch für Unterkünfte und Sanitätsanlagen gesorgt. Auch die vertragstreue Umsetzung der Sondergerichtsbarkeit scheint fraglich. Das Büro des Hohen Kommissars für Menschenrechte der Vereinten Nationen äußerte den Verdacht, Militärs und staatliche Vertreter und Vertreterinnen könnten straffrei ausgehen. Die Strafen für FARC-Kämpfer und Kämpferinnen könnten dagegen wesentlich höher als ursprünglich erwartet ausfallen. Auch die zugesagten Entlassungen und Verbesserungen der Haftbedingungen inhaftierter Guerilleros und Guerilleras blieben bislang weitestgehend aus. Unklar ist auch, ob Drogendelikte im Rahmen der Guerillatätigkeit unter die Sondergerichtsbarkeit fallen. Wenn das nicht der Fall ist, könnte das für viele FARC-Mitglieder lange Haftstrafen oder sogar eine Auslieferung an die USA bedeuten. Gerade innerhalb der internationalen Linken existieren die verschiedensten Standpunkte zum kolumbianischen Friedensprozess. Die nächsten Monate und Jahre werden zeigen, wohin die Reise geht. Bis dahin bleibt dem kolumbianischen Volk nur die Hoffnung. Hoffnung auf eine Beendigung der Gewalt in Kolumbien. Hoffnung auf Frieden.